Der Philosoph Friedrich Nietzsche, der hat einmal gesagt, erlöster müssten mir die Erlösten aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Erlöster müssten mir die Erlösten aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Nietzsche war ja ein Nihilist und ein scharfer Gegner des Christentums. Er hat immer wieder gegen die Christen und ihre Lehre gewettert. Vielleicht ist seine Geschichte vom tollen Menschen auch bekannt. Nicht, weil der so toll, so großartig war, sondern weil der nicht mehr ganz richtig tickte. Der ging nämlich am Heldenvormittag über den Marktplatz, hat eine Laterne angezündet und schrie unaufhörlich, ich suche Gott, ich suche Gott. Und später, Gott ist tot, Gott bleibt tot. Und schließlich, was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht Grüfte und Grabmäler Gottes sind? Da tritt uns etwas von diesem beißenden Spott von Nietzsche entgegen. Vielleicht werden wir seiner Kritik nicht zustimmen, aber wir müssen uns, denke ich, dieser Herausforderung stellen, Erlöster müssten wir der Erlösten aussehen. Denn heutzutage haben viele Menschen die gleichen Anfragen. Christen und Kirche, das kommt ihnen alles geheuchelt und oberflächlich vor. Ich denke, dass gerade unsere Zeit sehr sensibel ist für etwas Wahrhaftiges, für etwas Authentisches, etwas Solides, was auch im Alltag wirklich trägt und echt ist. Und folgt heute nicht mehr einfach einer Tradition. In Holland gibt es ja ein ganz anderes System der Kirchen, die sich eben auch alle selbst finanzieren müssen. Es ist ja nur in Deutschland, wo dann das über das Finanzamt eingezogen wird, die Kirchensteuer in den Landeskirchen. Dort ist es so, wenn die Leute nicht mehr zu den Gemeinden kommen, dann werden die Kirchengebäude verkauft. In Amsterdam sind viele, viele Dutzende von Kirchen in den letzten Jahrzehnten veräußert worden. Und die werden dann zu Fabriken, zu Theatern, zu Museen, zu Schwimmbädern, zu Ausstellungsräumen, je nachdem. Ich war vor einiger Zeit mit meinem Sohn in Amsterdam und wir haben uns gewundert, als wir in die Kirchen kamen. Es gab gar kein Kirchengestühl mehr, gar keine Bänke mehr, wo man sich hinsetzen konnte. Einfach leere Räume. In Amsterdam gibt es nur noch 3% Christen. Weit mehr Muslime inzwischen. Und wenn Paulus im Philipperbrief, von dem wir jetzt schon einiges gehört haben, den Christen in Philippi etwas mit auf den Weg geben will, dann ist das mehr als nur so eine fromme Verhaltensmaßnahme, so eine Verhaltensregel. So in dem Sinne, seid doch nett zueinander oder reißt euch am Riemen oder es wird schon werden. Es wäre so ähnlich wie beim Baron von Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen soll. Es wird alles nicht helfen. Kommt auf den gelebten Glauben an, auf den echten, authentischen. Erlöster müssten wir die Erlösten aussehen. Und ich denke, auch an der Talfahrt der Kirchen und Gemeinden wird sich nichts ändern, wenn das nicht wieder in den Mittelpunkt rückt. Wenn der Glaube wieder zu einem Zeugnis wird für die Umgebung. Und ich lese uns als Predigttext jetzt diesen bekannten Abschnitt aus Philipper 4 vor. Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Erlöster müssten wir die Erlösten aussehen. Und auf diesem Hintergrund betrachtet sind schon diese ersten Worte wie so ein Paukenschlag. Freut euch im Herrn alle Zeit. Ein ganz eindeutiger Befehl. Bei mir steht sogar ein Ausrufezeichen dahinter. Freude auf Befehl. Geht das überhaupt? Ist es nicht unmöglich? Und wahrscheinlich weiß Paulus das, was das für eine Provokation ist, und wiederholt es deshalb. Und abermals sage ich, freuet euch, Ausrufezeichen. Als ob er wüsste, dass sich da bei uns so ein unbehagliches Gefühl einstellt. Da regt sich schnell der Widerstand. Freude, das kann man doch nicht verordnen, das gibt's doch nicht auf Rezept. Und deshalb fügt Paulus ganz bewusst hinzu, im Herrn. Weil er weiß, man kann sich nicht einfach so freuen, ohne Grundlage. Das wäre Oberflächlichkeit. Aber als Christen, als Menschen, die wir an Jesus glauben, sind wir im Herrn, in Jesus, sind wir in diesem Bereich der Gegenwart Gottes, des Reiches Gottes. Und darin liegt wirklich und echte Freude begründet. Und das ist eben ganz etwas anderes, als sich selbst sowas aus den Fingern zu saugen. Nur wenn wir in Gott sind, haben wir so ein Fundament und können wir uns wirklich freuen. Und das ist was ganz anderes hier, als nur so ein unberechenbares Gefühl, das mal kommt und genauso schnell wieder geht und verfliegt. Nach Galater 5, Vers 22 ist die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes, ein Geschenk Gottes. Steht gleich an zweiter Stelle hinter der Liebe. Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede. Und Paulus kennt die Christen und er kennt sich selbst nur zu gut, um zu wissen, dass man sich nicht einfach so freuen kann. Ich denke, da brauchen wir gar keine Beispiele dafür. Wir haben schon in der ersten Hälfte des Gottesdienstes einiges dazu gehört, dass das Leben nicht nur immer Friede, Freude, Sonnenschein ist, wie man so sagt. Auch bei den Christen nicht. Manchmal scheinen die Zeiten ohne Freude sogar zu überwiegen. Und das ganz Erstaunliche ist, obwohl oder weil Paulus das weiß, gibt er dennoch einen Befehl dazu, damit wir es nicht vergessen, dass unsere Freude, unser Glück eben nicht in unseren Gefühlen, in unseren Emotionen, in unserer gegenwärtigen Situation begründet ist, sondern in Gott, in Christus. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Und wenn Paulus das sagt, dann geht er ja mit gutem Beispiel voran. Wir haben davon gehört in der Schriftlese, in was für einer Situation er sich befindet. Er ist im Gefängnis. Und nicht nur in Untersuchungshaft, sondern er muss jetzt mit dem Allerschlimmsten rechnen. Er ist in römischer Gefangenschaft und geht sogar von seinem baldigen Tod aus. Wie kann er da noch guter Dinge sein? Wir haben das in Kapitel 1, Vers 21 gehört, wo Paulus das so auf den Punkt bringt, Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Ja, Paulus sagt sogar, er hat Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. So greifbar, so real, so wirklich ist für ihn dieses neue Leben, was er jetzt in Jesus hat. Seine momentane Situation wird überhaupt nicht ausgeblendet. Paulus ist kein Traumtänzer, der die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, aber dem die Augen geöffnet sind für Gottes Wirklichkeit, für Gottes Realität, die viel wirklicher ist, viel realer, viel gegenwärtiger und für ihn viel greifbarer als das Vergängliche, das Momentane, das Beschwerliche, was ihn auch umgeben mag. Christus ist mein Leben, Sterben ist Gewinn. Er weiß, Jesus ist für mich gestorben und auferstanden. Und das hat eine neue Realität in meinem Leben geschafft. Das ist die Grundlage meines Lebens und meines Glaubens. Egal, wie es mir momentan gerade geht, was ich empfinde und was ich fühle. Ich habe vor einiger Zeit auch über diese Grundlage unseres Glaubens gepredigt und da kam anschließend eine ältere Frau auf mich zu, denkt, sie war gut 80. Und sie stimmte ganz mit dem überein und wir haben uns ganze Zeit über die Predigt und darüber unterhalten, was wir in Jesus haben. Bis ihr auf einmal die Tränen über die Augen liefen, über das Gesicht liefen. Und sie sagte dann, vor kurzem ist mein Mann gestorben. Wir waren 53 Jahre verheiratet. Und jetzt ist ein Riesenloch da, ein Verlust. Und dennoch weiß ich, er ist mir nur einen Schritt voraus. Er hat es jetzt besser, er hat schwer gelitten. Aber er ist jetzt bei Gott, er ist jetzt in dieser unsichtbaren Realität, er ist jetzt beim Herrn für immer. Und das war eine eigentümliche Mischung bei ihr, diese Freude, die sie in Gott empfand und auch so weiter sagte. Und doch auch dieses Leid und dieser Verlust, der auch gleichzeitig da war. Ich dachte ja, bei ihr ist beides in einer guten Art und Weise zusammen. Diese biblische Mitte, wo man sich nicht verliert im Alltäglichen, aber auch, wo man nicht unrealistisch durch das Leben geht und ein Meter über dem Erdboden schwebt. Freude auch in schwierigen Situationen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Paulus sagt, das ist möglich, weil wir eben mit ihm verwurzelt sind, mit Gott verwurzelt sind, weil wir in ihm geborgen sind, von ihm umgeben sind, in seinem Reich leben, in dieser neuen Wirklichkeit, die Jesus geschaffen hat. Und er fährt dann fort in Vers 5, dass es dann auch eben nach außen dringt. Ja, diese Freude, die uns im Inneren ausfüllt, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und auch da will er sagen, wir können es uns leisten, gütig zu sein, freundlich zu sein, allen Menschen gegenüber. Auch hier wieder so ein ganz knapper und provokanter Befehl. Das ist jetzt also die Art und Weise, wie wir anderen Menschen gegenüber auftreten und wie wir ihnen begegnen. Ich denke, jeder von uns ist schon mal durch Worte verletzt worden. Oft ist es ja der Ton, der bekanntlich die Musik macht. Manchmal hat jemand vielleicht ganz was Richtiges gesagt. Das kam im falschen Moment, es kam auf die falsche Art und Weise. Wir fühlen uns verletzt. Und so eine scharfe Zunge kann manchmal mehr kaputt machen als ein großer finanzieller Verlust. Das ist oft alles ersetzbar. Aber wenn uns jemand so richtig getroffen hat, dann kann das uns jahrelang nachgehen und kann richtig zu einer Bitterkeit werden. Deshalb fordert Paulus uns auf, dass wir allen Menschen gegenüber diese Freude, diese Freundlichkeit, diese Güte weitergeben. Und er weiß, das wird uns immer wieder misslingen. Es gibt auch im Neuen Testament viele Beispiele davon, dass er auch andere verletzt hat und auch von anderen verletzt wurde. Deshalb gerade ermahnt, dass wir uns daran erinnern, das weiterzugeben, was wir als Frucht des Geistes, dazu gehört auch Güte, Freundlichkeit, von Gott empfangen haben. Und auch hier erinnert er wieder daran, das können wir nicht aus uns selbst produzieren, das können wir nicht machen. Da können wir uns groß anstrengen, aber trotzdem immer wieder fallen. Deshalb auch hier wieder eine Motivation, der Herr ist nahe. Auch durch diesen ganz kurzen Satz will er uns motivieren, will er uns auch wieder das vor Augen halten, Gott begleitet uns, er geht mit uns durch den Alltag, auch wenn wir in schwierigen Situationen sind. Der Heilige Geist wohnt in einem jeden, der an Jesus glaubt. Und er hilft uns dabei, er ermöglicht es, das weiterzugeben, was wir von Gott erhalten haben. Vielleicht heißt es auch, Jesus kommt bald wieder, der Herr ist nahe. Wir haben gerade auch in einer Strophe davon gesungen. Die Theologen sind sich gar nicht einig, was es bedeutet. Jesus ist uns nahe, ist uns ganz gegenwärtig, er wohnt in unserem Herzen. Oder er kommt bald wieder, seine Ankunft steht bald bevor. Es stimmt ja auch beides und lässt sich gar nicht gegeneinander aufspielen. Also, auf jeden Fall will er uns motivieren, der Paulus. Liebe Leute, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Ihr könnt es, weil es nicht in euch begründet liegt, sondern in Christus. Und ihr könnt auch allen Menschen gegenüber diese Güte weitergeben, weil es nicht an euch liegt. Gegenüber unseren Freunden, mit denen wir uns gut verstehen, das ist ja vielleicht kein großes Problem. Da fällt es uns leicht, freundlich zu sein. Aber Paulus sagt hier, allen Menschen gegenüber, auch unsympathischen, auch wenn wir schlecht aufgelegt sind. Und Jesus warnt in der Bergpredigt davor, nur bestimmten Leuten diese Liebe Gottes weiterzugeben und sagt, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Matthäus 5, Vers 46. Nur gewissen Leuten gegenüber freundlich und gütig zu sein, das macht jeder, das kein Kunststück. Aber wenn wir uns von der Frucht des Geistes prägen lassen, wenn wir in Jesus leben und das weitergeben, dann werden wir ein echtes Hinweisschild werden auf Jesus. Und das bedeutet nicht immer, dass wir nur ein Keep Smiling haben, nur ein oberflächliches Lächeln. So, wenn die Kamera blitzt, dann mal schnell freundlich das Gesicht verziehen. Vielleicht bedeutet das auch mal zu sagen, es geht mir gerade nicht so gut. Authentisch zu sein, es gehört auch dazu. Aber Jesus hilft mir auch in dieser Situation. Ja, ich kann auch in dieser schweren Situation erleben, dass er durchträgt, dass er durchhilft. Denken wir nochmal an den Ausspruch von Nietzsche zurück. Erlöster müssten mir der Lösten aussehen. Das bedeutet auch echter zu sein, glaubwürdiger zu sein. Nicht nur eben oberflächlich schön reden, sondern auch das vorzuleben. Nicht nur einen frommen Eindruck zu vermitteln. Etwas vorzuspielen, was gar nicht da ist. Ich hörte mal davon, dass früher in einem der früheren Ostblockstaaten eine Statistik durchgeführt wurde. Eine Befragung. Und zwar hat man festgestellt, unter den Christen gibt es weit weniger Ehescheidungen, Morde, Kapitalverbrechen, Überfälle und all dergleichen. Man konnte sich das nicht erklären und dachte, die Leute werden bestimmt irgendwie manipuliert. Man hat es dann so gemacht, dass man dann so versteckte Ermittler, die sich als Christen ein bisschen getarnt haben, in die verschiedenen Gemeinden gesandt hat, um das mal zu erheben. Woran liegt das eigentlich? Ja, wie werden diese Leute gesteuert? Das Experiment musste nach einer Zeit abgebrochen werden. Denn diese verdeckten Ermittler wurden selbst zu Christen, weil sie merken, das ist nicht nur vorgespielt, das ist echt, was die da machen. Die werden nicht manipuliert. Nur Echtheit kann überzeugen. Und dann der dritte Punkt hier. Nochmal wieder so absolut und radikal gesagt. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Auch wieder so umfassend, so absolut gesagt. Ja, der erste Vers schon, freut euch im Herrn alle Zeit. Der zweite, lasst die Güte kund sein allen Menschen. Der dritte, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen. Dreimal dieses alle. Ganz uneingeschränkt, ganz absolut. Sorgt euch um nichts. Sorgen kommt ja in der Bibel nicht gut weg. Oft ist es in Verbindung mit Sünde, weil wir selbst versuchen, das Leben zu meistern. Weil wir selbst Herr sein wollen, alles steuern wollen. Weil wir auf eigene Faust unsere Zukunft bestimmen wollen. Vielleicht hat Paulus auch hier wieder ein Wort Jesu vor Augen. Wo Paulus in der Bergpredigt sagt, seid nicht besorgt um euer Leben, was ihr essen und trinken und anziehen sollt. Ja, seht die Vögel und die Lilien auf dem Feld, die von Gott versorgt werden. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir keine Vorsorge betreiben dürfen, keine Fürsorge. Ja, dass wir uns nicht kümmern sollen, wie es weitergeht. Dass wir uns um die Familie kümmern, dass wir vielleicht Versicherungen fahren lassen und dergleichen, das ist alles nicht gemeint. Oder jetzt in der Herbstzeit nichts ins Wegglas einmachen dürfen, das wäre vielleicht nicht zu empfehlen. Aber es geht doch darum, um die großen Dinge des Lebens. Darf Gott überhaupt noch bestimmen, wo es lang geht? Oder werden wir von Sorgen zerfressen? Darf er noch sagen, da und da geht's lang. Und ich bin Herr, ich kümmere mich um dich. Denk, dann sind wir viel besser beraten, als wenn wir uns immer um uns selbst drehen und uns von den Sorgen zernagen lassen. Jakobus 1, Vers 5, werden wir ermuntert, Gott um Weisheit zu bitten. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, erbitte Gott, der jedermann gerne gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Ja, statt zu sorgen, ein Gebet machen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Petrus hat es ja mal so zum Ausdruck gebracht. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. Auch hier bedeutet das nicht wieder, dass wir die Augen verschließen vor der Realität. Auch hier steht, wenn wir es sorgfältig lesen, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen. Ja, da ist von Bitten, von Flehen die Rede. Es ist nicht immer nur Lob und Dank, Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank, wie wir gesungen haben. Das ist eine Seite der Medaille. Aber auch dort in dem Lied ist mal von dem Weh die Rede. Alles Weh wurde gut. Und viele dieser Altlieder halten beides zusammen. In dir ist Freude, ganz gewiss. Aber dann geht's weiter. In allem Leide. Ja, vielen Liedern. Dem Gott der Lasten auf uns legt, doch uns mit unseren Lasten trägt. Gott hilft uns durch, er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Ich muss immer an den König Hiskia denken. Er hatte auch wirkliche Sorgen. Jerusalem war belagert, der König war verantwortlich für die Stadt. Und es gab keine Perspektive. Es waren Zehntausende von Assyrern da, die geniales Kriegsgerät hatten, die alle Macht hatten, die Stadt aushungern zu lassen. Die Assyrer hatten schon das ganze Umland erobert. 46 Städte, schreibt Sanherib, der assyrische König, in seinen Annalen. 46 Städte hatte er bereits erobert. Es gab keine Verbündeten mehr. Sie waren auf sich gestellt. Jerusalem war die letzte größere Stadt, die noch nicht erobert war. Das Nordreich war schon längst erobert. Großer Grund zur Sorge. Dann schreibt dieser Heeroberste noch einen Schmähbrief und sagt, was ist das für ein Vertrauen, mit dem ihr vertraut? Und was ist das eigentlich für ein Gott? Ob der wohl retten kann, das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Und was macht Hiskia dann? Er nimmt diesen Schmähbrief und legt ihn im Tempel vor Gott nieder. Das ist für mich ein wunderbares Bild für Gebet. Ja, dass er sagt, dieser Brief ist nicht an mich adressiert. Der ist an Gott adressiert. Das ist jetzt sein Problem. Und er legt es vor Gott nieder. Sozusagen vor dem Kreuz legt er seine Sorge ab. Wunderbares Bild für Gebet. Sorgt euch um nichts, sondern lasst eure Bitten vor Gott kund werden. Und dann gibt es eine wunderbare Verheißung, mit der unser Text schließt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Schade, dass es hier so als Wunsch formuliert ist. Wir kennen das oft auch als Segensbitte am Ausgang des Gottesdienstes. Was eigentlich nicht ganz treffend wiedergegeben. Eigentlich ist es eine Verheißung. Und so wird es auch in vielen Bibelübersetzungen wiedergegeben. Schaut mal in anderen Bibelübersetzungen rein, dort heißt es, und der Friede Gottes wird euch bewahren. Nicht möge euch bewahren, sondern wird euch bewahren. Es ist eine Zusicherung, eine feste Zusage Gottes. Ja, und zwar genau dann, wenn wir uns so von der Freude Gottes bestimmen lassen. Wenn sie unser Leben prägt, wenn wir das weitergeben, wenn wir diese Güte weiterreichen an andere und wenn wir uns nicht zerfressen lassen von Sorgen, sondern immer, wenn das wieder aufkommt, auch in schweren Situationen, das niederlegen vor dem Kreuz Jesu und ein Gebet rausmachen, dann verheißt Gott diesen himmlischen Frieden, dann wird der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Denken, auch als alles, was uns belastet, uns gefangen hält, wird uns bewahren. Das ist eine unglaubliche Zusage hier, die wir haben, dass wir auch, wenn Nöte und schwierige Situationen da sind, uns ganz geborgen wissen können von diesem himmlischen Frieden. Ganz geborgen, ganz festgehalten von Gott. Denkt, das ist uns bekannt und doch muss es uns immer wieder zugesagt werden. Und deshalb sagt Paulus uns das auch ganz explizit hier. Wenn das da ist, Fragen und Probleme und Sorgen, Gott sichert uns seinen himmlischen Frieden zu. Der Teufel weiß, er kann uns nicht aus der Hand Gottes reißen. Aber er kann uns diese Freude nehmen immer wieder. Er kann uns diese Geborgenheit nehmen und deshalb sind wir darauf angewiesen, dass das immer wieder neu aufgefrischt wird, dass uns das immer wieder neu zugesprochen wird. Ist aber auch gut, dass wir das auch im Gottesdienst immer wieder neu hören, dass auch das das letzte Wort Gottes ist, in dem Segen, den er uns immer wieder zuspricht, jede Woche neu, ja, dass sein himmlischer Friede uns bewahrt. Das brauchen wir, weil wir schwache Menschen sind. Es ist eigentlich ganz merkwürdig, dass das hier ein militärisches Bild ist. Ja, der Friede wird uns beschützen. Er wird uns beschirmen. Ja, wie Soldaten, so wie eine Friedenstruppe, könnte man sagen. Ja, wie so eine himmlische Blauhelmtruppe, die sich zwischen die verfeindeten Parteien stellt. Ja, wenn da zwei gegnerische Lager sind, dann stellen sich da diese UNO-Truppen dazwischen und sie deeskalieren. Da gibt's immer noch die Gegner, die mögen da sein. Aber es kehrt Friede, es kehrt Ruhe dadurch ein, dass wir umgeben sind von diesem Schutz, von diesem himmlischen Frieden, der uns umgibt. Dieser himmlische Frieden, diese himmlische Friedenstruppe, der Friede selbst, wird uns beschützen. Also, wir können uns zu jeder Zeit freuen, nicht, weil das in uns begründet ist, nicht, weil wir immer so empfinden, sondern weil wir in Gott die Grundlage haben der Freude. Und wir können das anderen weitergeben, ganz uneingeschränkt. Auch Menschen, die uns nicht liegen und auch in Situationen, wo wir nicht immer gut drauf sind. Weil Jesus uns hilft, weil er nahe ist, weil er gegenwärtig ist. Weil wir aus Sorgen ein Gebet machen können. Und dann wird uns dieser himmlische Friede beschützen. Er wird uns bewahren. Das verspricht Gott uns. Und auf diese Weise werden die Erlösten Erlöste aussehen. Amen. Lasst uns noch ein Lied.